Morgen, Gregi.
Guten Morgen, Dorin.
Lang nicht mehr gesehen.
Allerdings.
Du bist jetzt gerade in der Skiferie und ich habe fast zeitgleich ein E-Mail bekommen von einem Jurist von Swiss Ski. Er ist begeistert über unsere Skikenntnisse.
Swiss Ski haben Juristen?
Die haben Juristen und wir sind ja jetzt auch im Ski-Podcast gewesen in der letzten Zeit.
Ja, genau. Was meint er?
Ja, eben, er ist begeistert und er hat gesagt, er fahre jetzt an die Weltmeisterschaft. Also es war noch vor Meribel. Und auf dem Weg dorthin höre ich unseren Podcast.
Haben wir
das wirklich
nicht mehr
gesehen, ja. Hast du die Herrenabfahrt in Meribel?
Selbstverständlich.
Ist schon verdammt geil gewesen mit diesen Drohnen auf.
Ich glaube, das war auch ein Odi seine beste Fahrt in seiner bisherigen Karriere.
Ja, man sagt ja, es ist eine der drei besten Fahrten ever.
Genau, und je welche gibt es noch?
Eberharter und Güsch. Kitzbühel.
Ist das der Krieg, meiner und Güsch? Eberharter und Güsch.
Eberharter. Ja. Leider jetzt kein Schnee und so wirklich Skistimmung ist jetzt bei mir.
Das ist ja ein bisschen weg jetzt. Jetzt wollte ich warte auf den Frühling. Er hat sich ja schon mal angekündigt
und jetzt ist er wieder
verschwunden. Hast du diese Woche Strafprozess.ch gelesen? Mit dem...
Mit dem Strafbefehlsentscheid? Ja. Wahnsinn! Wahnsinn!
Himmel, Herrgott!
Conny hat es ja auch so kommentiert. Conny schreibt, der den Entscheid gefällt hat, muss vom Prozessrecht keine Ahnung haben.
Ja, nicht von der Praxis. Der vom Prozessrecht haben sie möglicherweise schon Ahnung. Ich habe nämlich diese Woche, nachdem ich den Entscheid gelesen habe, gerade panisch am Herrn Strafbefehl angerufen. Niemand anders als Mark Thommen. Und der hat mir dann leider nicht zu meiner Beruhigung erklärt, das ist in der StPO schon immer so angelegt.
Ja, ja, logisch.
Dass man die Herrschaft eigentlich abgibt, faktisch.
Oder? Das ist ja klar.
Aber dass jetzt das Bundesgericht so darauf hinweist, und klar, man hat es halt durchgezogen, irgendwo hat man einen Staatsanwalt, dann empfunden, man tut jetzt das eigentlich wieder treu und glauben durchsetzen. Und jetzt ist es so publik und das hat mich jetzt schon gerade nochmal diszipliniert.
Aber es ist eben doch nochmal bequemer für die Staatsanwaltschaften. Sie können einfach den Versuchsballon rauslassen und werden auch nicht behaftet.
Also nicht nur den Versuchsballon rauslassen, sondern wenn du Einsprache machst, mit der Einsprache, sie machen den Versuchsballon und mit der Einsprache ist wieder gerade alles aus der Hand.
Ja, ja.
Das bedeutet für meinen Alltag, für meinen beruflichen Alltag, also meine Take-Home-Message von dem Entscheid ist, ich muss die Klientschaft sofort noch besser aufklären. Ich muss sagen, mit der Einsprache riskieren sie, dass man die Einsprache nicht mehr zurückziehen kann und dass der Staatsanwalt Anklage hat oder die Staatsanwältin und sie nachher schlimmer werden. Insbesondere mit Blick auf fakultative Landesverweisung oder allenfalls auch ein Katalogdelikt, das nicht so klar ist, und dann können sie ein Katalogdelikt werden.
Gut, ich würde jetzt das
Feuer unter dem Dach.
Ja, ja, gut. Ich würde es in der Praxis nicht so hoch hängen. Aber es tut schon nochmal den Hebel verstärken hinsichtlich Verdachtsstrafe. Weißt du, wie ich meine?
Ja, aber nein, ich finde, man muss es genug hoch heben, dass wir uns bewusst sind. Ich glaube, das gehört. Oder ich weiß nicht, du hast vielleicht bis jetzt schon so aufgeklärt. Ich habe bis jetzt noch nicht so aufgeklärt. Bis jetzt habe ich gesagt, ah ja, machen wir Einsprache und schauen die Akten an, dann können wir immer noch zurückziehen. Das war bis jetzt. Das ist ab heute nicht mehr so. Bei mir. Aber heute muss ich anders aufklären, bin ich der Meinung.
Ja, ja, nein, auf jeden Fall.
Wie siehst du das?
Nein, nein, auf jeden Fall.
Und der Herr Strafbefehl hat mir dann noch einen folgenden Tipp mit auf den Weg gegeben. Also, beziehungsweise ich habe bisher immer geschrieben, ich bitte hiermit erhebe ich Einsprache gegen den Strafbefehl von so und so vielen. Ich bitte um Akteneinsicht. Ich behalte mir vor, nachher folgt Akteneinsicht, die Einsprache zurückziehen und bitte sie daher, einspielen von weiteren abzusehen. Und Herr Strafbefehl, der liebe Marc, empfiehlt noch, mach noch einen weiteren Zusatz. Sollten Sie wieder erwarten, in Erwägung zu ziehen, Anklage zu erheben, bitte ich Sie doch, mir Gelegenheit zu sehen, die Einsprache noch zurückziehen. So hast du zumindest ein bisschen, was ist das, Artikel 3 oder so, StPO, Anspruch auf ein faires Verfahren, hast du so ein bisschen ein Fair-Trial-Schutzschild. Dass man dort muss sagen, gut, man hätte eigentlich die Chance gegeben, dass man nachher die Einsprache zurückzieht.
Gut, es ist halt immer auch abhängig, wo sind wir, oder? Gibt es irgendeinen Polizeirapport, eine trümmelige Ersteinvernahme und einmal irgendeinen Strafbefehl oder haben sie ohne Verteidigung schon weitere Ermittlungen tätig? Der ist wirklich schon durch das DAI vernommen worden. Eben, da muss man vielleicht auf das mehr achten im Rahmen von der Erstbesprechung.
Ja, beziehungsweise einfach die Einsprache allenfalls noch mit zwei, drei Hinweisen machen, dass man zumindest der Staatsanwaltschaft, wenn sie es dann mal wenn ich sage, ich nehme eine Abfrage, es wird die gleich bleiben, dass man da immer noch die Möglichkeit hat, die Sprache zurückzuziehen. Aber wenn man dann mal als Anwalt in einer gewissen Angst hat, in einer gewissen Staatsanwalt, und Staatsanwalt sehr unbeliebt ist, oder eine beschuldigte Person, die Staatsanwalt und Staatsanwalt nicht schmecken kann, wo man sagt, ja, jetzt habe ich dem so einen guten Vorschlag gegeben und jetzt macht er mir noch Arbeit, der muss gar nicht meinen und die muss gar nicht meinen, jetzt mache ich halt einfach Anklage. Das kann immer mal so verrutschen. Und dann kann man dann ein Problem haben. Oder bin ich jetzt da zu pessimistisch? Du wirst ein bisschen skeptisch.
Ja, nein, ich meine, bei diesen Strafbefehlen ist ja die Aufklärung einmal nicht, sind sie es gewesen, sind sie es nicht gewesen, sonst ist es so eine Kosten-Nutzen-Abwägung, die man mit dem Klient macht und sagt, schauen Sie, jetzt haben Sie da, weiß auch nicht, die bedingte Strafe und so viele Verfahrenskosten, dann noch eine kleine Buße. Wenn Sie jetzt wirklich wollen, dass ich als Anwalt arbeite, die Wahrscheinlichkeit von einem Schuldspruch, dass es nachher kostenmässig einfach hinten rausgeht, ist einfach immer enorm hoch.
Ja,
und ja.
Das ist gar nicht der Punkt. Der Punkt ist, in dem Moment, wo du Einsprache
hast,
schon um die Akten zu bekommen, gibst du es aus der Hand und das kann doch nicht sein.
Eben, aber das wird bei dieser Kosten-Nutzen-Abwägung zusätzlich ins Gewicht fallen auf Seite Kosten.
Du kannst gar keine Kosten-Nutzen-Abwägung machen, wenn du gar keine Akten gesehen hast?
Nein, eben. Aber du machst so mal eine grobe Einschätzung und dann muss er sein Einsprache, man riskiert unter Umständen mehr, als man meint.
Ja. Der Mark Thomann sagt dazu, um das Thema vielleicht abschließen, das ist eben auch der Fluch von dieser viel zu kurzen Einsprachefrist. Wenn ich zum Beispiel 20 Tage wäre oder 30 Tage,
ja, könnte
ich Einsprachefrist und jetzt erst Akteneinsicht verlangen, dann die Klientschaft umfassend beraten und dann überhaupt erst entscheiden, ob das Risiko eingeht von der Einsprache.
Ja, logisch. Das ist ja völlig nicht zu erklären, warum es nicht nur 10 Tage sind. Also eigentlich müsste es also wie ein abgekürztes Verfahren, dass man es auch irgendeinem unabhängigen Richter vorlegt. Vor allem dem, wo keine Anwälte im Spiel sind. Aber eben, ich glaube, ich muss mit dem Mr. Strafbefehl, das ist schon ein paar Mal diskutiert worden, einmal eine Serie an Podcasts zum Strafbefehl machen.
Unbedingt.
Heute sind wir aber bei der Teilnahmerecht. Das ist auch irgendwie Ausfluss vom rechtlichen Gehör.
Es ist ein einfacheres Thema.
Oder das ist auch eben beim Strafbefehl, das rechtliche Gehör ist ja da eigentlich im Hintergrund das Problem. Mit diesen kurzen Fristen. Zum rechtlichen Gehör, um es rekapitulieren, gehört das Akteneinsichtsrecht, Teilnahme an Verfahrenshandlungen, Beizug von einem Rechtsbestand und die Äußerung zur Sache und zum Verfahren und Stellen von Beweisanträgen. Heute sind wir beim Artikel 147 zum zweiten Mal bei den Teilnahmerechten. Wie wollen wir einsteigen?
Ja, wir haben das letzte Mal ein paar Punkte aufgeworfen, die wir jetzt nachbereiten wollen. Aber du hast doch ein Skript. Ich denke, du fängst einfach an und ich grätsche rein, wenn es gehört, und ich muss etwas dazu sagen.
Also mein Skript ist DPO. Ja. Also man hätte mal...
Oh, mein Skript ist DPO, das ist der perfekte Titel.
Also mal zum Umfang vom Teilnahmerecht.
Genau, das haben wir das letzte Mal sicher schon.
Also man muss mal sagen, bei invasiven Zwangsmassnahmen hat man kein Teilnahmerecht. Also bei Hausdurchsuchungen, bei Überwachungsmassnahmen, das läuft hinum, das ist glaube ich klar. Wenn man von Teilnahmerecht redet, dann meint man vor allem Einvernahmen. Warum ist es so wichtig, dass man ein Teilnahmerecht hat bei Einvernahmen?
Ja gut, das haben wir das letzte Mal schon.
Gut, ich darf es schnell
rekapitulieren. Das ist dein Steckerpferd.
Nein, aber ich finde es wirklich, es ist so eminent wichtig und man unterschätzt das. Also, Fragen haben einen eminenten Einfluss auf Aussagen. Sehr viele Leute wollen der Polizei und der Staatsanwaltschaft recht machen. Je mehr Erwartungshaltung man in eine Einvernahme hineingibt, desto eher kommt man auch die Antworten über, die man will. Zudem haben wir bei der Protokollierung einen weiten Ermessensspielraum. Und drittens geht es auch nicht nur um eine Kontrollfunktion, sondern auch um eine Mitwirkungsfunktion. Wenn sich die Person, die befragt wird, einmal festgelegt hat, wird sie nur umso schwieriger davon abrücken. Auch wenn dann vielleicht hinten raus die Einvernahme gar nicht verwertbar ist. Das versteht ja eine Laie, die befragt worden ist, die fühlt sich ja an frühere Aussagen gebunden.
Ja, und der vierte Punkt, das letztes Mal schon gesagt ist, man soll der beschuldigten Person in die Augen schauen, wenn man sie belastet. Aber alles, was du jetzt gesagt hast, all die Punkte, beleidigen natürlich die eine Staatsanwältin oder der andere Staatsanwalt. Weil das ist ja wie ein Misstrauen innen gegenüber, hört man dann oft. Oder?
Also, aber natürlich ist es so.
Wie könnten Sie meinen, dass ich denn da irgendwie versuche, was zu protokollieren,
ja, etc.? Da möchte ich gerade sagen, das muss gar nicht bewusst passieren. Das läuft alles ganz auf unterschwelliger Ebene.
Absolut.
Denn man hat nach Wortlaut und der Systematik von der StPO kein Teilnahmerecht bei selbstständigen polizeilichen Befragungen.
Richtig. Beziehungsweise im selbstständigen polizeilichen Ermittlungsverfahren. Und ich denke, das ist sowieso wichtig, wenn man sich die Teilnahmerechte anschaut. Also vielleicht zuerst ein Vorbehalt. Wir haben uns aber eigentlich darauf vorbereitet. Im Vorgespräch haben wir gesagt, so genau wissen wir es eigentlich immer noch nicht. Also wir nähern uns heute an, ohne Anspruch, dass wir irgendwie da das vollständig erfassen können. Aber unsere Meinung ist eigentlich grundsätzlich vielleicht das als erster wichtiger Punkt. Wir müssen uns bewusst sein, wo im Verfahren man steht. Und das ist wichtig. Ist man im selbstständigen polizeilichen Ermittlungsverfahren, ist man im Vorverfahren und oder ist man im Vorverfahren im unselbstständigen polizeilichen Ermittlungsverfahren? Das sind so die Schlagwörter, die man beachten muss, wenn man es aus dem annehmen.
Ja, und wir werden vielleicht später vielleicht noch im Detail darauf zurückkommen, aber das Absurde an der StPO ist ja, je früher im Verfahren das es ist, desto weniger Recht hat man und desto eher ist es dann gleich verwertbar, obwohl Teilnahmerecht nicht gewährt werden. Was einfach ein komplett absurder Mechanismus ist.
Teilweise magst du recht haben, insbesondere auch, wenn in der Beweiswürdigung sehr oft von dem Gericht gesagt wird, dass die Tatnähe, eine Erstaussage, Tatnähe wertvoller ist als eine, die zwei Jahre später gemacht worden ist. Aber ja, also im selbstständigen polizeilichen Ermittlungsverfahren, was ist das? Das ist, wenn die Polizei ermittelt, bevor das Vorverfahren eröffnet worden ist. Wie es nämlich noch keinen entscheidenden Anfangstatverdacht gibt, was ja völlig üblich ist bei einer Strafanzeige, was, eigentlich auch nicht, was man jetzt auch nicht gross darüber abmutzen muss. Das ist polizeiliche Arbeit, für das ist ja jede Bürgerin, jeder Bürger froh. Man soll niederschwellig können, sein Unbehagen, gewisse Vorgänge im Alltag können die Polizisten zur Kenntnis bringen und die machen die ersten Abklärungen. Dass man dort erst oft bei unbekannten Tätern schafft oder dass man möglichen Täter nicht gerade sofort das Teilnahmerecht gibt, das macht Sinn und das ist, beziehungsweise ist einfach auch so angelegt in der StPO und solche Erstbefragungen in Abwesenheit von einer beschuldigten Person bleiben unter gewissen Voraussetzungen, die wir nachher auch wieder besprechen, verwertbar.
Richtig. Ich bin bei dir, aber die Problematik von Täter, dass das Ganze relativ schwammig ist, und auch viel im Ermessen vom Staatsanwalt oder von der Polizei liegt, wie man das aufgleist und wie lange man eben in welchem Verfahren bleibt.
Halbwegs einverstanden. Immerhin tut man bei der Eröffnung des Vorverfahrens ja nicht auf eine formelle Eröffnung abstellen, sondern auf eine faktische Eröffnung. Faktisch ist eröffnet, wenn eben ein ausreitender Tatverdacht da ist. Dort gebe ich dir recht, das kann man so oder so, das ist ein riesiger Ermessensspielraum, der kommt selten durch. Wenn Zwangsmassnahmen eingeleitet worden sind,
ja, dann ist es klare Sache.
Und ich denke, das ist oft Guillotine, wo in der Praxis oder in meiner Praxis eine klare Grenze setzt. Wenn das selbstständige polizeiliche Ermittlungsverfahren beendet ist, nämlich dann, wenn Zwangsmassnahmen kommen, oder natürlich immer dann für mich auch eine gute Grenze ist, wenn nach einem selbstständigen polizeilichen Ermittlungsverfahren die Polizei das erste Mal die Staatsanwaltschaft rapportiert hat.
Kommen wir noch schnell, oder gehen wir über zum StPO 147 Absatz 2. Dort ist festgehalten, man hat keinen Anspruch auf eine Verschiebung von Beweiserhebungen. Aber man hat grundsätzlich einen Anspruch, das ist dann im Absatz 3, auf Wiederholung, falls man von der Teilnahme verhindert ist. Aus zwingenden Gründen verhindert ist. Also man hat keinen Anspruch auf Wiederholung, wenn man auf Teilnahme verzichtet. Ich weiss jetzt nicht, wie es du machst, wenn du nicht teilnehmen kannst. Tust du dann explizit opponieren und sagen,
also wenn es mir bekannt ist und sie dann auf den Termin ansetzen, natürlich opponiere ich.
Eben, ich glaube, das ist zwingend, weil sonst ist einfach, wenn man ohne eine Opposition nicht teilnimmt, dann wird das als Verzicht gewertet.
Ja, zumindest läufst du das Risiko. Wenn du,
also es gibt einen BG, der das sagt.
Voilà. Und gute Staatsanwalt in der Staatsanwalt, wenn du am Telefon sagst, nein, ich komme nicht an den Stiefen an, ich verzichte darauf, sagen sie natürlich, können sie mir das zumindest nur per E-Mail schicken, damit sie es auch in Akten haben. Das ist ein klares
Verzicht. Ja. Dann denke ich mir auch noch wichtig, dass man Teilnahmerecht kann man auch gewähren via Videoübertragung. Das haben wir vor ein paar Wochen gehabt, das steht bei 144. Nicht aber durch Audioübertragung.
Ja, und auch nicht immer. Also klar, während der Covid-Zeit hat sich halt auch ein bisschen kooperativ gezeigt, aber jetzt ist es, wenn es mir recht ist, ja nur bei Opferbefragungen oder Geschädigtenbefragungen, die Geschädigtenrechte geltend machen können. Also einfach sonst ein Zeuge oder Auskunftsperson, ja, die ein bisschen Angst hat von der beschuldigten Person, die aber selber nicht direkt betroffen ist, ihren Rechtsgüter, kann man keine Videobefragung machen. Dort schafft man die Distanz nicht. Dort muss man Augen in Augen und die Belastung deponieren.
Dann jetzt kommen wir zum Kernpunkt von unserer Diskussion, nämlich zum Absatz 4, dass eben in Verletzung von der Teilnahmerechte erhobene Beweise nicht dürfen verwertet werden. Da haben wir eine absolute Unverwertbarkeit.
Genau, vielleicht können wir dort jetzt wieder anschliessen an die polizeilichen Befragungen. Oder? Ich meine, in der Praxis, in der von mir erlebten Praxis oder in meiner Praxis, ist das Problem dort, wo klarerweise das Vorverfahren eröffnet worden ist. Wenn Staatsanwältin oder Staatsanwalt dort Befragung durchführt, kommt er immer logischerweise ein Teilnahmerecht. Das war noch nie ein Problem gewesen. Oder in den seltensten Fällen das Problem, dass der Staatsanwalt und Staatsanwalt gesagt hat, du darfst noch nicht deine. Das ist mal abgesehen von der Mitbeschuldigten. Jetzt haben wir eine separate Rechtsprechung. Ich möchte es im Moment eigentlich ausklammern.
Ja, aber da bin ich jetzt gar nicht einverstanden, was du gesagt hast. Aber also grundsätzlich muss man mal sagen, wenn man eine Einvernahme durchführt, wo man Teilnahmerecht nicht gewährt, dann kann man die Einvernahme wiederholen.
Okay.
Also was
wo hast du jetzt das
her? Also wieso nicht? Ist ja logisch, sie machen eine Einvernahme, sie den Teilnahmerecht nicht gewähren und dann machen sie eine Einvernahme, eine neue, mit dem Belastungszeug oder was es ist, unter Gewährung von der Teilnahmerecht. Der Zeug ist nicht verbrennt, weil sie Teilnahmerecht nicht gewährt haben.
Okay. Statt schon bei der Staatsanwaltschaft. Das ist nämlich genau Ihre Argumentation.
Das ist BG 143 460.
Pause, das kann ich mal abklären.
Das war ein Podcast aus der Reihe «Auf dem Weg als Anwältin». Ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen. Für mehr Podcasts schau doch auf meiner Homepage www.duribonin.ch. Viel Spass beim Entdecken von weiteren Podcasts.